WDR 5 Politikum. Das Meinungsmagazin mit Max von Malotki.
Herzlich willkommen zu Politikum heute Abend. Angela Merkel hat heute Morgen noch von diesem erotischen Moment geträumt, als ihr Partner Joachim ihr mit wahrscheinlich nährstoffreicher 50er Sonnenmilch in der Uckermark den Rücken eingeschmiert hat. Zumindest wünschen wir der Kanzlerin einen solchen Urlaubshöhepunkt. Vielleicht hat sie sich aber auch einfach wieder so richtig Zeit genommen zum Streiten in den Ferien. Der Normalbürger versucht das ja immer zu vermeiden. Für die Politikerin ist das Luxus. Ja, es ist wirklich so. Keine Kompromisse suchen müssen. Einfach mal so ein paar Stunden länger auf dem eigenen starkköpfigen Standpunkt beharren. Beleidigt auf dem Sofa schlafen gehen. Das geht halt nur, wenn man ein paar Tage frei hat. Ah, das ist so schön. Im Politikeralltag ist dafür einfach keine Gelegenheit. Eigentlich, denn seit Angela Merkel aus dem Urlaub zurück ist, geht es nicht mehr um Kompromisse in der Politik. Ab jetzt ist nämlich Wahlkampf für 2013 und es gelten umgekehrte Gesetzmäßigkeiten. Alle rennen im Garten rum und versuchen sich zu erinnern, wo sie die Kriegsbeile vergraben haben. Die CSU ist wieder, wie immer, anti-Europa und schlägt vor, die Griechen könnten mal langsam bei Mama ausziehen. Die SPD ist zumindest Anti-Europa-Finanzkompromiss, damit sie überhaupt irgendwas ist, wenn schon nicht einig in der Kanzlerkandidatenfrage. Steinbrück, Steinmeier, Steingabriel, wie die alle heißen, sie wissen es selber nicht genau. Und jetzt dämmert es mir nämlich auch, die Kanzlerin war im Urlaub nicht zum Relaxen. Sie hat sich mental eingestimmt, sie hat trainiert. Ja? Und wir dachten, sie hätte einfach nur in der Uckermark gekämmt. Wir Narren. Die Themen in WDR 5, Politikum, rechtsradikaler Terror und wie schwer sich nicht nur Deutschland damit tut. Heute hat die Kommission 22. Juli in Oslo ihre Ergebnisse präsentiert. Die Pensionslüge, wie in den kommenden Jahren die Pensionsansprüche der deutschen Beamten den Schuldenstand in die Höhe treiben werden, ein Streitgespräch. Dann unsere Serie der Woche, Nobel geht die Welt zugrunde, heute Erbrecht. Und Korruption, berichten Journalisten gerne drüber, vielleicht weil sie sich so gut damit auskennen, aus eigener Erfahrung. Rechtsradikale und wie die Staaten reihenweise an ihnen versagen. Was ist hier eigentlich los? Am echauffiertesten formuliert solche Fragen übrigens Claudia Roth.
Was ist los in einem Land, wenn es ganz offensichtlich rechtsextremistischen Terror gibt? Was ist da an Aufklärung nicht passiert?
Ja, was ist los? Die Frage ist berechtigt. Deutschlands NSU zählt genauso zu diesen Fällen wie der um Anders Breivik vor gut einem Jahr in Norwegen. Heute hat die Kommission 22. Juli in Oslo ihre Ergebnisse vorgelegt. Ein Kommentar von Clemens Bomsdorf.
Hinterher ist man immer klüger. Diese lapidare Weisheit ist Essenz eines jeden Untersuchungsberichts. Aus der Rückschau ist plötzlich ersichtlich, wie Fehler geschehen und wie diese hätten vermieden werden können. Das gilt auch für den heute in Norwegens Hauptstadt Oslo präsentierten Bericht der 22. Juli-Kommission. Diese hatte Versäumnisse bei der Reaktion auf den Terror vom vergangenen Sommer untersucht. Norwegen gilt als besonders sicher und friedlich und dessen Institutionen als besonders vertrauensvoll und effizient. Doch selbst dort konnten derartig schreckliche Anschläge geschehen. Die Untersuchungskommission listet jetzt jede Menge Fehlentscheidungen auf. Daraus muss vor allem eines gelernt werden. Es reicht nicht, nur dafür zu sorgen, dass sich Fehler nicht wiederholen. Nötig ist vor allem ein Umdenken. Wenn, wie in Norwegen, herauskommt, dass die Polizei Verstärkung abgewiesen hat und nicht sofort national Alarm geschlagen hat, dann muss selbstverständlich dafür gesorgt werden, dass diese beiden Fehler nicht wieder geschehen. Ebenso aber gilt es dafür zu sorgen, dass nicht nun eine andere Stelle die schwächste im Glied ist. Häufig geht es nicht nur darum, dass in einer konkreten Sekunde falsch reagiert wurde. Meist wurden auch vorab Risiken völlig falsch eingeschätzt oder es herrschte eine gewisse Betriebsblindheit und man hat sich einfach verrannt. Dort zwei von einem Einzeltäter von langer Hand geplante Anschläge binnen weniger Stunden, hier eine jahrelange Mordserie mehrerer Rechtsextremer. Es sind andere Sachverhalte, dennoch erinnern die Fehler, die in Norwegen gemacht wurden, an jene im Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen Untergrund NSU in Deutschland. In beiden Fällen wurden Gefahren unterschätzt und Hinweise nicht ernst genug genommen. Man bereitet sich stets auf den Krieg vor, der zuletzt stattgefunden hat, heißt es beim Militär. Will sagen, wenn ein Unglück, ein Attentat oder ein Krieg geschehen ist, wird dieser analysiert. Dann wird alles daran gesetzt, bestens vorbereitet zu sein, wenn genau diese Situation wieder eintritt. Doch das passiert so gut wie nie. Stattdessen sind die Umstände immer andere. Sich nur auf schon Geschehenes einzustellen, ist, wie wenn ein Arzt lediglich Symptome behandelt, nicht aber die Ursachen. Darum aber muss es gehen, und deshalb müssen Untersuchungsberichte wie in Norwegen oder hierzulande zu einem Umdenken führen. Es gilt, nicht nur auf Wiederholungsfälle, sondern auf Notfälle generell besser vorbereitet zu sein. Absolute Sicherheit gibt es nicht, schon gar nicht in einer offenen Gesellschaft. Die Gesellschaft ist es aber auch, die Taten verhindern kann, ohne dass dafür totale Überwachung notwendig wäre. So simpel es klingt, aber manch einer wäre womöglich nicht zum Gewalttäter geworden, hätte er sich mehr integriert gefühlt und von den Nachbarn und Mitmenschen ein klein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren. Aufmerksamkeit, die, sollte jemand doch in Extremismus abdriften, dazu führen kann, dass dieser gefährliche Schritt bemerkt wird und so Gräuel verhindert werden. Für diese Erkenntnis ist nicht einmal eine Untersuchungskommission notwendig.
Deutschland hat zurzeit die dicksten Muskeln hier im Fitnessstudio Europa, aber während wir bewundert unseren eingeölten Bizeps anspannen, sollten wir in der Trainingspause vielleicht mal kurz davon absehen, über die dürren Südeuropäer an der Hantelbank zu schmunzeln, weil wir leugnen unsere eigenen Probleme, sagt Christoph Birnbaum, Autor eines Buches, dessen Titel unser eigenes Krisengebiet festnagelt. Die Pensionslüge heißt das Buch. Herr Birnbaum, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Ich habe mich immer gefragt, wie unsere kleine Welt genau untergehen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass die Beamten schuld sein werden. Warum?
Also erstmal sind die Beamten nicht schuld.
Nein, okay, natürlich.
Wenn es hier um Schuldfragen geht, würde ich die Schuld ganz woanders ansiedeln. Mhm. Sie spielen darauf an, dass ich hohe Kosten prognostiziere, die abseits der europäischen Staatsschuldenkrise, die wir im Moment durchmachen, ganz speziell auch auf Deutschland zukommt.
Mhm. Und was sind das für welche? Also wo liegen diese Kosten?
Diese Kosten liegen in der Tatsache begründet, dass in den nächsten 10, 15 Jahren mehrere hunderttausend Beamte, die in den 70er, 80er Jahren eingestellt worden sind, in den Ruhestand gehen und dass die Politik für die Ruhestandsgelder von Beamten keinerlei Vorsorge getroffen hat.
Ja, aber Moment mal, also wenn wir über Schulden reden und es geht ja um Geld, es geht um Schulden, dann haben wir doch im Grunde momentan jeden Tag wie in so einem Ticker immer die Pro-Kopf-Verschuldung Deutschlands und so weiter. Das haben wir doch so im Blick, das kann uns doch jetzt nicht durchgehen, dass sowas auf uns zukommt.
Von den Schulden, die da auf uns zurollen, wissen natürlich auch die Politiker. Wir müssen in diesem Zusammenhang zwei Sachen unterscheiden. Das eine sind die Staatsschulden, die ausgewiesen sind in den Haushaltsplänen. Das andere sind die Schulden im Sozialversicherungssystem. Die muss man ehrlicherseits, wenn man eine nachhaltige Finanzpolitik betreiben will, mit dazu rechnen.
Also es ist ja nicht so neu, dass es Pensionen gibt, die ausgezahlt werden müssen. Das wird im Grunde seit Jahrhunderten so gemacht, seit Friedrichszeiten oder was?
Ja, keinen großen kann man sicherlich so nennen.
Ich meine, es wird ja auch schon mal der eine oder andere ausgezahlt worden sein. Also wir werden uns doch jetzt nicht erschrecken, wenn das passiert. Warum sollen da so große Sprünge passieren?
Also es kommen die großen Sprünge jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren, weil in den 70er, 80er Jahren die Politik derartige Mengen an Beamten eingestellt hat. Zum Teil auch in der Zwischenzeit Angestellte, die im öffentlichen Dienst waren, verbeamtet hat. Und es geht hier nicht um Hunderte oder Tausende, es geht schon um Zehntausende. Und diese Beamten werden nun in den Ruhestand gehen. Das ist ja demografisch absehbar. Man weiß genau, wer wann in Ruhestand geht. Und für diese Altersgehorten hat die Politik keinerlei Vorsorge getroffen.
Aber
für jüngere Beamte, wenn ich das dazu sagen darf, schon. Aber nicht für die, die uns in den nächsten 10, 15 Jahren so Sorgen bereiten
werden. Aber ich habe mir einfach nur mal hier so diese sexy Vorsorgebegriffe rausgelegt. Ja, Sie selbst schreiben von einem Pensionsfonds, den Adenauer aufgelegt hat. Es gibt das Beamtenversorgungsrücklagegesetz, tolles Wort der 90er, das Bundesbesoldungsgesetz im Jahr 2007, noch ein Fonds für Pensionäre. Also es gibt eine ganze Liste und das klingt so, als wäre das immer schon mal wieder aufgefallen. Man hätte immer schon mal gegengesteuert. Mein Bankberater würde wahrscheinlich sagen, Herr Malotki, Sie sind überversichert, das ist alles nicht notwendig. Ist nicht alles gut? Man hat doch alle paar Jahre was gemacht.
Also, in der Tat gibt es schon in der Adenauer-Zeit Überlegungen, dass man für Staatsdiener, für Beamte eine Vorsorge treffen muss. In Adenauers Zeiten gab es dafür sogar sehr harte Maßnahmen. Beamte mussten einen Teil ihrer Bezüge zurücklegen für ihre eigene Altersvorsorge. Das ist dann sehr schnell fallen gelassen worden. Man hat auf die Vorsorge verzichtet, man hat die bestehende Vorsorge in den Haushalt übergehen lassen. Was uns jetzt so Sorgen machen muss, ist die Tatsache, dass die Ruhestandspensionen für Beamte aus dem laufenden Steueraufkommen bezahlt werden müssen. Wohlgemerkt für diejenigen Beamten, die jetzt in 10 bis 15 Jahren in Ruhestand treten werden. Das sind 500.000 bis 600.000. Das ist eine Masse, die da in Ruhestand gehen. Und die Kosten darauf werden sich auf ungefähr 1 bis 1,4 Billionen Euro beziffern für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Um das einzuordnen, der gesamte Aufbau Ost nach der Wiedervereinigung hat ungefähr 1 Billion gekostet.
Das war jetzt alles nur Bundesebene, worüber wir gesprochen haben. Die Länder tun ja auch was. NRW zum Beispiel hat auch einen Fonds angelegt. Also die Länder selber versuchen da auch so ein bisschen gegenzusteuern. Warum reicht das nicht?
Ab den späten 90er Jahren haben die Länder damit angefangen, weil die Länder die meisten Beamte haben durch die Tatsache, dass sie für das Schulsystem verantwortlich sind, für die Polizei, für das Justizwesen in großen Zügen, eigene Pensionsfonds einzurichten. Diese Pensionsfonds treffen allerdings nur Beamte, die ab diesem Zeitpunkt eingestellt wurden.
Okay, das heißt, da rollt also diese unglaubliche Geschichte auf uns zu. Wie könnte man dagegen vorgehen? Weil das, was wir hier bei dem Adenauer-Beispiel hatten, das ist ja im Grunde das, was Sie auch in dem Buch propagieren, dass Sie sagen, ja, im Grunde müsste jeder wieder selber ein bisschen was dazugeben. Aber wieso sollte die Beamtenlobby jetzt sagen, ja, tolle Idee, was der Birnbaum da sagt, das machen wir doch sofort. Wir haben ja eh schon keine Kohle, die wir verdienen, weil wir verdienen ja so wenig, damit wir diese Sicherheiten haben, ja, als Beamte. Und dann sagt der Birnbaum, ja, wenn jetzt jeder so ein Häppchen, das werden die doch niemals machen.
Natürlich sind die Bankenpensionen, die da jetzt in Frage gestellt sind, den Beamten auch nicht wegzunehmen. Sie sind ihnen auch nicht ohne weiteres zu kürzen. Es gibt einige Sachen, das sind so Randzonen, da muss man sagen, da ist das, was aus der Rentenversicherung im Moment diskutiert wird, Rente mit 67, Nachhaltigkeitsfaktor, der ist überall bei den Beamtenpensionen noch nicht komplett vollzogen worden. Wir haben nicht in allen Bundesländern, in denen ja die meisten Beamten tätig sind, die Pension mit 67. Wir haben noch nicht in den Pensionen drin den Nachhaltigkeitsfaktor. Mhm. Das heißt, hier gibt es Stellschrauben, zum Beispiel bei der Anerkennung von Studienzeiten. Beamte kriegen sie anerkannt. Jeder gesetzlich Rentenversicherte kriegt sie nicht mehr anerkannt, schon seit geraumer Zeit nicht mehr anerkannt. Hier gibt es ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann. Aber das alles wird nicht reichen.
Das reicht doch niemals
aus. Die Kosten kommen auf uns zu.
Ja.
Man muss sich der Problematik bewusst werden.
Aber ich möchte jetzt trotzdem noch eine Antwort haben. Ich möchte natürlich den Weg aus der Krise jetzt auch hören. Ich weiß, Sie haben die Alarmglocke geschrieben. Aber kommen wir drumherum um diese Billion, die da droht, die da auf jeden Fall auf uns zukommt? Wie kann man das gegenfinanzieren?
Also mein Buch heißt Die Pensionslüge. Und wenn wir die Staatsschuldenkrise, auf die Sie anfangs ja zu sprechen kamen, wenn wir die nehmen und sehen, was in anderen Ländern, die zu Beginn dieser Staatsschuldenkrise ja unter den enormen Problemen zu leiden hatten, was die gemacht haben, dann warne ich deutsche Beamten davor, sich in allzu viel Sicherheit zu sorgen, was ihren eigenen Altersruhestand angeht. Die Iren haben als erstes den Pensionsfonds für alle laufenden Beamten kurzerhand in den Haushalt eingestellt und haben gesagt, die Schuldentilgung ist uns wichtiger als die Vorsorge für künftige Beamtenpensionen. Einzelne Bundesländer in Deutschland haben merkwürdigerweise auch das Gleiche gemacht, ohne dass hier der große Protest losging. Und die Nordrhein-Westfalen, wenn ich das sagen darf,
ja,
haben in ihren Landespensionsfonds für Beamte, für die jüngeren Beamten wohlgemerkt, griechische Staatsanleihen drin.
Das ist das Perfideste an der ganzen Geschichte. Gut, dann möchte ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, Christoph Birnbaum, Autor des Buches Die Pensionslüge. Und an meinen Vater, der zuhört und Lehrer ist, du hast bei mir einen Platz auf der Couch. Refeudalisierung, das große Modewort der Zeit in Deutschland. Wir fallen in Deutschland zurück in die Zeit des Adels und der Privilegien. Bin ich sofort hellhörig geworden. Ich heiße ja Max von Malotki. Wo ist mein Schloss, mein Wild? Wo ist mein Helikopterlandeplatz? Aber um diese Privilegien geht es gar nicht unbedingt. Es geht um die, die Gleichheit in Deutschland verhindern. Ich bin zum Beispiel reingeboren in einen weißen Haushalt. Eltern Lehrer, haben wir gerade schon gehört. Natürlich habe ich studiert. Ja, da gab es gar keine Diskussion. Andere haben es da viel schwerer. Aber wir tun immer so, als gäbe es überhaupt keine Privilegien mehr in diesem Land, als hätten alle Möglichkeiten. Leider nein.
Nobel geht die Welt zugrunde. Feudale Strukturen heute. Die Serie in Politikum.
Und wir starten am Anfang der Woche mit Esther Körfken, die behandelt das Erbschaftsrecht. Wir beginnen mit einer Mahnung.
Eine Mahnung an meine Nachkommen. Angesichts der zweifellos bevorstehenden Beseitigung des befestigten Grundbesitzes ist es mir ein Herzensbedürfnis, in diese Familienbibel eine ernste Mahnung einzutragen an alle Nachfolger im Besitze von Roggo. Wirket dahin, dass jeder Einzelne es als seine unabweisbare Pflicht ansehe, Roggo, das über ein halbes Jahrtausend ununterbrochen in örtzenschen Händen gewesen ist, diesem Geschlecht erhalten bleibe. solange es noch einen Oertzen gibt.
Mecklenburg im Jahr 1919. Fortunatus von Oertzen hat offenbar Angst, dass Söhne und Enkel das altehrwürdige Familiengut verscherbeln, sobald der sogenannte Fideikommiss aufgehoben wird. Über Jahrhunderte hatte er gesetzlich abgesichert, dass Vermögen und vor allem Grund und Boden immer nur innerhalb der Familie weitervererbt werden dürfen. 1919 wurden die Fideikommisse mit der Weimarer Reichsverfassung verboten.
Das alles ist mit einer liberalen und demokratischen Gesellschaftsordnung nicht zu vereinbaren.
Bemerkt Jens Beckert, Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln.
Es war auch etwa in der Paulskirchen-Debatte 1848 für die liberalen Kräfte völlig klar, dass es sich hier um ein Überbleibsel aus einer feudalen Ordnung handelt, das abgeschafft werden soll.
Nun könnte man meinen, das alles sei Geschichte, aber dem ist nicht so, sagt Jens Beckert und legt Zahlen vor. Heute verfügen in Deutschland gerade einmal 10% der Haushalte über 2/3 des gesamten Vermögens. Die Gruppe der wirklich Reichen, der Millionäre, besteht aus wenigen 10.000 Menschen, die ihr Vermögen nach wie vor in der Familie halten, weil das deutsche Erbrecht ihnen dafür sämtliche Möglichkeiten bietet. Sie können per Testament bestimmen, wer das Erbe bekommt. Nahe Familienangehörige zahlen bei einer Erbschaft keine oder kaum Steuern. Kinder etwa haben einen Steuerfreibetrag von bis zu 400.000 Euro.
Und dann gibt es juristische Konstruktionen, etwa über Familienstiftungen oder über Vor- und Nacherbrechte, weit über den eigenen Tod hinaus in die Geschicke der Lebenden, in die Frage der Verwendung von vererbten Vermögen einzugreifen.
Ein Problem dabei, wer reich geboren ist, habe keinerlei Motiv, unternehmerisch aktiv zu werden. Wozu auch, er sei ja ohnehin schon reich. Ein fatales Signal in Richtung derjenigen, die vielleicht von ganz unten nach oben kommen wollen. Sie würden keine Chance wittern und deshalb auch irgendwann gar keine Initiative mehr ergreifen. Eine gefährliche Situation für eine demokratische Gesellschaft, sagt Jens Beckert.
Es führt dann zu dem, was in der Soziologie als soziale Schließung bezeichnet wird. Und dies ist eigentlich etwas, was typisch ist eben für Feudalgesellschaften, in denen soziale Privilegien und sozialer Stand qua Geburt festgelegt sind.
In den USA gibt es eine Erbschaftssteuer von bis zu 55%. So viel müssten es ja nicht sein, meint Jens Beckert. Aber so eine Steuer wäre schon eine Lösung des Problems. Erben müsste als eine weitere Einkommensart angesehen werden und wäre damit schon automatisch höher besteuert als durch die deutsche Erbschaftssteuer von in der Regel 7-30%.
Dass zumindest 45%, ja, das ist der Einkommenssteuersatz, versteuert würden und damit eben große Vermögen substanziell beschnitten würden. Dieses Geld kann verwendet werden, um etwa die Einkommenssteuer zu reduzieren, damit auch das Arbeiten ja lukrativer zu machen und insgesamt zu einer Veränderung der Vermögensverteilung.
Der Wirtschaftssoziologe schätzt, dass in Deutschland pro Jahr rund 100 Milliarden Euro vererbt werden. Würde eine Erbschaftsbesteuerung à la Beckert eingeführt, könnten die jährlichen staatlichen Einnahmen ganz schnell von derzeit 4 Milliarden auf dann 25 Milliarden Euro pro Jahr anwachsen. Würde dadurch die Einkommensteuer sinken, könnten davon alle profitieren, die für ihr Geld arbeiten gehen. Ein echter Gewinn für die Demokratie. Ach so, das alte Familiengut Roggo in Mecklenburg ist nach dem Ende der DDR übrigens wieder in Familienbesitz.
Achtung, hallo, wichtig, wir Journalisten sind gelobt worden, ja, von Volker Kauder. Wir Journalisten vermuten allerdings, dass uns Volker Kauder da Honig um den Bart schmieren möchte, um von einer Misere abzulenken, weil Herr Kauder eigentlich auch weiß, dass wir Journalisten gerade in dem einen Punkt, wo wir gelobt worden sind, ziemliche Papptröten sein können. Und da wir gerade bei Papptröten sind, der ganze Sachverhalt mit allen Beteiligten in der Luft zerfetzt, jetzt in der Medienkolumne von Hans Hoff.
Deutschland hat etwas gemeinsam mit Syrien und Saudi-Arabien. Im Gegensatz zu 160 anderen Ländern haben diese drei nämlich eine Antikorruptionskonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2003 immer noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Es geht darin unter anderem darum, dass Abgeordnetenbestechung strafbar wird. Immer wieder mal hat die Opposition gefordert, man möge doch bitte, und die Regierung hat dann so etwas gesagt wie ja, nein, vielleicht. Das ist beschämend, aber hierzulande noch lange kein Grund zur Unruhe. Selbst der Umstand, dass sich in der vergangenen Woche 36 Unternehmensverantwortliche bei den Bundestagsfraktionen über das Nichtstun beschwert haben, hat die Sache keinen Deut vorangebracht. Man schade dem deutschen Ansehen im Ausland, monierten die Wirtschaftsvertreter, zu denen auch Chefs von Siemens, Daimler, der Allianz und der Deutschen Bank zählen. Die Folge waren ein paar mit der branchenüblichen Unentschlossenheit ausgestattete, man müsste jetzt aber ganz bestimmt vielleicht doch besser eventuell ganz dringend Kommentare in den einschlägigen Medien. Und der CDU-Abgeordnete Siegfried Kauder sagt im Interview mit dem Deutschlandradio Kultur, man brauche diesen ganzen Konventionsquatsch nicht, weil Abgeordnete keine Amtshandlungen ausüben und deshalb auch nicht bestochen werden können. Außerdem gibt es nach Kauders Worten eine viel bessere Waffe gegen Korruption.
Und im Übrigen muss man erkennen, dass Parlamentarier unter dem Blick der Presse arbeiten. Wir erleben es immer wieder. Ein Parlamentarier fürchtet nichts mehr, als wenn die Presse ihm vorwirft, er habe sich parteiisch verhalten. Die Presse ist ein besseres Aufsichtsorgan als die Staatsanwaltschaft, als sie sein könne.
Hammer, das sitzt. Was brauchen wir Konventionen gegen Korruption? Wir haben doch die deutsche Presse, die vierte Gewalt im Staate. Da sind wir aber fein raus. Danke für die Erkenntnis, Herr Kauder. Obwohl, wenn man mal genau schaut, dann ist es nicht immer so weit her mit dem Verantwortungsgefühl der vierten Gewalt. Nein, man kann Journalisten hierzulande nicht bestechen. Das wusste schon Kurt Tucholsky, als er 1932 in der Weltbühne über Journalisten schrieb.
Ich höre immer Korruption. In Deutschland wird nicht bestochen, in Deutschland wird beeinflusst. Und was in der Zeitung steht, ist nicht halb so wichtig wie das, was nicht drin steht.
Das ist flotte 80 Jahre her und geändert hat sich kaum etwas. Oder wie ist es zu erklären, dass etwa die Internetseite pressekonditionen.de, die nach eigenen Angaben 1200 geprüfte Rabatte für Journalisten verzeichnet, alle zwei Wochen ihren Newsletter an über 23.000 Interessenten verschickt? Darin ist dann zu lesen, wie man mit dem Presseausweis 15% beim Autokauf rausschlägt oder in manchen Hotels 35% billiger nächtigt. Doch ja, es hat sich was getan. Ein paar große Unternehmen haben ihre Rabatte publikumswirksam abgeschafft. Die Deutsche Bahn, Air Berlin und die Telekom. Dem Run auf die Vergünstigungen hat das aber keinen Abbruch getan. Besser als Rabatte wirken ohnehin Einladungen zu Autotestfahrten an sonnigen Orten oder zu luxuriösen Pressereisen. All inclusive, versteht sich. Journalisten werden irgendwo hingekarrt, bekommen ein paar Tage lang keine Chance, ihr eigenes Portemonnaie auch nur anzurühren und schreiben hinterher mit Werbetexten die Reiseseiten ihrer Publikationen voll. Dass dem eine Einladung zugrunde liegt, steht bei den wenigsten Texten dabei. Wer sich das vergegenwärtigt, dürfte sich kaum wundern, dass das Thema Antikorruptionskonvention diese Woche schon wieder vom Tisch ist. Journalisten haben eben manchmal auch Besseres zu tun, als dauernd vierte Gewalt zu spielen.
Zum Abschluss noch ein bisschen Wahlkampf aus Niedersachsen. CDU-Kandidat David McAllister hat Zeitungen ein vorgefertigtes Interview mit sich selbst geschickt. Also sowas wie Frage, David, wie geil bist du eigentlich? Ach, schon ziemlich geil. Wenn ich mich schnell genug drehe, dann kann ich mir selbst auf die Wange küssen. Das war's mit WDR 5 Politikum für heute. Technik Mandy Pietschmann, Redaktion Tamara Tischendorf, mein Name Malotki von Malotki. Machen Sie's gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.